Herzlich willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute möchten wir gerne über Essensregeln in Kindertagesstätten und Schulen sprechen. Denn natürlich wünschen wir uns, dass auch dort ein vertrauensvoller Umgang mit dem Thema Ernährung gelebt wird. Aber leider ist das im Moment oft noch eher Wunsch als Wirklichkeit. Und dennoch kann es helfen, wenn wir als Eltern das Gespräch zu Erziehern, Erzieherinnen, Lehrern suchen, wenn wir das Gefühl haben, dass die Kinder sich in den Einrichtungen nicht gut spüren können. Schön, dass du zuhörst. Die Frage, die sich viele Eltern stellen, die ja, vielleicht auf Vertrauen setzen wollen und es wird vielleicht in der Kita oder in der Schule anders gelebt, ist Augen zu und durch. Muss ich das einfach so hinnehmen? Und da sagen wir nein, aber natürlich kann man auch nicht das ganze Kita-Gefüge sprengen und darüber wollen wir heute sprechen. Julia, was ist so deine Einschätzung dazu?
Ja, ich muss ehrlicherweise bei dem Thema immer direkt an eine Szene denken, die ich selbst erlebt habe im Kindergarten meines Sohnes. Und das ist ja auch eine Szene, die ich im Buch beschreibe. Es war nämlich so, dass ich ihn eines Nachmittags abgeholt habe und da saßen so noch die restlichen verbleibenden Nachmittagskinder so um einen Tisch und waren dabei, ein Eis zu essen. Und ich kam so in den Gruppenraum und mein erster Impuls war irgendwie, ach, wie lecker. Ihr esst ein Eis. Und was ich wirklich noch sehr eindrücklich in Erinnerung habe, ist, dass die Erzieherin dann sofort so sehr entschuldigend mich ansprach im Sinne von, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir haben vorher etwas Gesundes gegessen. Und dann habe ich sie gefragt, was gab es denn vorher? Und dann sagt sie, ja, wir haben einen großen Teller Paprika aufgeschnitten und die Kinder mussten auch Paprika essen, um eben danach dann auch ein Eis zu bekommen. Und ja, ich habe ihr dann gesagt, also ich sehe das völlig anders und habe ihr dann auch erklärt, warum. Nämlich, weil man natürlich die Paprika da so aus Kinderperspektive so ein Stück weit abwertet. Das ist etwas, was die Kinder dann essen müssen, um danach dieses leckere, süße Eis zu bekommen. Und dass man ihnen damit natürlich langfristig eher die Lust nimmt auf Gemüse. Ne? Also weil das so aus Kinderperspektive dann eben abgewertet wird. Und was ich für mich aber tatsächlich noch als viel schlimmer empfunden habe, ist, dass mein Sohn keine Paprika mag. Und die Vorstellung, dass er etwas gegessen hat, was ihm nicht gut bekommt, was er überhaupt nicht gerne essen mag, nur um dann danach ein Eis zu haben, ja, das war für mich echt schlimm, weil ich eben weiß, zu Hause, wir essen eigentlich gerne Paprika, auch so roh aufgeschnitten zum Abendbrot. Und er hat es nie probiert und auch immer klar abgelehnt. Aber da im Kindergarten ist er dann sozusagen über seine, ja, ist quasi über sein Körpergefühl hinweggegangen, hat dieses Gefühl der Ablehnung, ja, zur Seite gedrängt. Um eben danach auch wie alle anderen Kinder ein Eis haben zu können. Und ich finde, das ist so eine Szene, wo man tatsächlich als Elternteil dann auch sagen kann, das finde ich nicht gut. Ja, oder das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind, egal wo es ist, ob es jetzt zu Hause ist oder in der Kita oder in der Schule, etwas isst, wo sein Körper ihm klar Ablehnung signalisiert. Und ich finde, in dieser Folge geht es uns ja auch darum, andere Eltern so ein bisschen zu ermutigen, es da gleich zu tun, also es uns da gleich zu tun und auch zu sagen, nee, das finden wir nicht gut. Ja, und da gibt es ja auch noch ein paar andere Beispiele, ne, wo man, die uns Eltern berichten, wo wir häufig das Gefühl haben, okay, da haben die Kinder nicht so eine gute Chance, sich zu spüren. Hast du da vielleicht auch ein Beispiel oder hast du Ähnliches vielleicht auch erlebt mit deinen Jungs?
Ja, ich habe da auch ein Beispiel. Was mich ganz kurz, bevor ich das Beispiel nenne, noch echt interessieren würde, ist, wie hat denn die Erzieherin darauf reagiert, auf deine Argumentation?
Ja, also sie war ziemlich überrascht und hat gesagt, ach, ich wusste gar nicht, dass sie das so sehen und dass sie da so gelassen sind. Sie hat sich jetzt gar nicht so sehr inhaltlich drauf eingelassen, war aber aus meiner Sicht gefühlt erleichtert, dass ich gelassen damit umgehe. Und hat dann aber gesagt, ja, sie haben ja auch völlig recht, also Kinder dürfen ja auch alles essen und ja, natürlich stimmt das auch, dass man solche Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen, dass die eigentlich nicht so an den Esstisch gehören. Also ich glaube, sie hat schon meinen Punkt verstanden, sie ist aber, glaube ich, auch gefangen so in dem Kita-Gefüge, ne? Und hat dann auch nochmal so auf die Ernährungspyramide verwiesen, im Sinne von, ja, Kinder dürfen ja auch alles essen und die dürfen ja auch ein Eis essen, es kommt immer so auf die Menge an und ja, wir haben uns da nicht in auch noch ein längeres Gespräch verstrickt. Für mich war so sehr eindrücklich, dass ich gemerkt habe, sie ist irgendwie total erleichtert, dass ich gelassen bin an der Stelle.
Ja, weil, also ich habe auch ein Beispiel, das für mich sehr eindrücklich war, und zwar war es so, dass unser Großer in der Schule, da war er in der 3. Klasse, verstärkt nach Hause gekommen ist, um mir zu erzählen, was jetzt gesunde Ernährung und was ungesunde Ernährung ist. Und ich dann schon dachte, okay, die scheinen da in der Schule gerade einfach vermehrt drüber zu sprechen. Und ich habe dann die Lehrerin angeschrieben und habe ihr erzählt, wie ich das so sehe und habe gefragt, ob wir uns mal treffen können dazu, weil dann könnten wir vielleicht da mal drüber sprechen. Und das hat sie auch zugesagt, wir haben das gemacht und ich habe ihr quasi so diese Argumente genannt, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Und ich hatte das Gefühl, dass ich sie einfach ganz schnell da quasi auf meiner Seite hatte, im Sinne von, ja stimmt, das fällt ihr auch auf, dass schon die Grundschulkinder, die Kleinen schon 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, dass die Brotdosen der anderen teilweise kritisch beäugen und dann sagen, ach Gott, das ist aber ungesund, das würde ich jetzt nie essen. Und dass sie selber das auch spürt, dass das aus ihrer Wahrnehmung heraus der falsche Weg ist, dass das irgendwie so eine Verkopfung ist, so eine kognitive Herangehensweise an die Ernährung, die sie selber eben auch als negativ empfindet. Und ja, es ist dann daraus tatsächlich noch entstanden, dass ich auch einen Vortrag bei einem Elternabend machen konnte zu dem Thema, was sehr schön war. Und was auch witzig war, war, dass eben unser Großer dann ein paar Mal nach Hause kam und gesagt hat, dass die Lehrerin erwähnt hat, dass es eigentlich gesunde und ungesunde Ernährung so gar nicht gibt. Das heißt, ich habe schon gemerkt, okay, ich konnte da zumindest irgendwie einen Impuls setzen, der ja was bewirkt hat, so würde ich das wahrnehmen. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass einfach so ein Teufelskreis aus Druck entsteht. So wie du es jetzt gerade sagst, Kita, da gibt es dann einfach die Eltern, die sagen, was, ein Eis? Gab es denn da auch was Gesundes davor? Und dadurch sind die Erzieherinnen dann einfach schon in so einer Stresssituation und müssen Druck ausüben. Und dadurch, dass es die Erzieherinnen so machen, glauben dann viele Eltern, okay, das sind ja Pädagogen, die wissen, wie es richtig geht, dann muss ich das offenbar auch so machen. Und dann entsteht so ein Teufelskreis. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass die besonders auf Kontrolle Wert legen und da besonders, ja, vielleicht auch ein Stück weit dogmatisch unterwegs sind, dass die auch oft besonders laut sind. Dass die dann so ganz vehement ihren Punkt irgendwie verteidigen oder nicht nur verteidigen, eigentlich von den anderen erwarten, dass die es auch so leben, dass auf einmal alle irgendwie unter Druck geraten. Und das ist ja schon auch das, was wir so wahrnehmen bei unseren Vorträgen, die wir halten, dass ganz viele Eltern wahnsinnig erleichtert sind, wenn wir sagen, es tut den Kindern gut, wenn wir da loslassen ein Stück weit. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man diese Impulse setzt, um auch zu sagen, ich sehe es anders, damit einfach jetzt Erzieherinnen und Lehrerinnen sehen, okay, es gibt dazu eben auch eine andere Haltung. Es gibt jetzt nicht nur die Eltern, die auf diese Kontrolle setzen. Und ja, um da quasi dieser Seite auch Gehör zu verschaffen und dadurch eben auch diese Seite mit vielen kleinen Impulsen verstärken zu können.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, wir können selber, indem wir selber lernen, loszulassen, ganz viel Gelassenheit auch in die Einrichtungen tragen, ne? Ich erinnere mich da immer wieder an eine Szene, die ich relativ häufig morgens mitbekommen habe, wenn ich meinen Sohn zur Kita gebracht habe, dass dann Eltern quasi das Kind so an der Tür abgegeben haben mit dem kleinen Rucksack mit der Brotdose drin. Und dann eben explizit die Erzieher gebeten haben, dass sie doch darauf achten, dass das Kind die Brotdose leer isst. So, ich kenne nicht genau die Gründe, ne, warum das so wichtig war, dass das Kind die Dose auf isst. Höchstwahrscheinlich ist es vielleicht ein Kind, was man als, ja, in Anführungszeichen schlechten Esser bezeichnen würde. Das heißt, die Eltern haben so diese Sorge, das Kind isst nicht genug, isst dann in der Folge nicht, vielleicht nicht gut versorgt mit allen Nährstoffen, die es braucht. Ne? Das ist ja so die häufige Sorge, die dahinter steht. Und aus dieser Sorge erwächst dann sozusagen dieser Wunsch, ja, Kontrolle auszuüben. Aber in dem Moment, wo ich das Kind natürlich in der Kita abgebe, habe ich ja keine Kontrolle mehr über das Essverhalten und wie viel es isst. Und daraus entsteht dann eben die Bitte zu sagen, achten Sie darauf, dass die Brotdose leer gegessen wird.
Und was das dann wieder mit den Erzieherinnen macht, ne? Sie haben auf einmal mehrere Kinder, wo sie sich quasi genötigt fühlen oder die Verantwortung dafür tragen, dass sie jetzt dafür sorgen müssen, dass die Brotdose leer gegessen wird. Und in dem Moment sind die natürlich auch total unter Druck. Genau. Und wenn das Kind das jetzt nicht möchte, dann ist entweder die Erzieherin unter Druck oder sie setzt das Kind unter Druck. Genau. Also anders ist es ja dann oft gar nicht zu erreichen, wenn das Kind jetzt nicht freiwillig diese Brotdose leer isst. Und in dem Moment, wo die Eltern quasi sagen, mir ist wichtig, dass die Brotdose leer gegessen wird, ist das ja schon ein Indiz eigentlich dafür, dass das Kind möglicherweise diese Brotdose nicht leer essen möchte. Weil wenn die Brotdose immer leer wäre, dann müssten die Eltern ja gar nicht so darauf hinweisen. Das heißt, wir befinden uns da ja in einem wahnsinnigen Teufelskreis aus Druck, und zwar bei allen Beteiligten.
Genau. Und klar, die Erzieherin, die dem Wunsch der Eltern gerne nachkommen möchte, die wird halt mit großer Aufmerksamkeit wahrscheinlich das Kind beobachten, wie viel ist es. Und die wird natürlich auch mit großer Wahrscheinlichkeit das Kind animieren, mehr zu essen, ja, wenn eben die Brotdose noch nicht leer ist. Und was dann passiert, das haben wir ja schon oft besprochen, ne? Wenn das Kind dann seine Sättigung übergeht und es macht das über Jahre, dann ist eben sozusagen dieser Sättigungsimpuls irgendwann nicht mehr so klar spürbar. Und gerade bei so Kindern, die so schlechte Esser sind, ne, oder die so von Eltern beschrieben werden in früher Kindheit, dass sie schlechte Esser sind, bei denen passiert es dann halt irgendwann, dass sie dann tatsächlich Übergewicht entwickeln, weil man ihnen sozusagen in früher Kindheit das ja antrainiert hat, dass sie ihre Sättigung übergehen. Ne? Und ich meine, niemand macht das mit einer bösen Absicht, aber solche Beispiele kennen wir ja auch aus unseren Coachings, ne, wo die Eltern häufig sagen, ja, das Kind hat eigentlich früher ganz wenig gegessen und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wie wir jetzt an den Punkt gekommen sind, dass es Übergewicht entwickelt hat, weil eigentlich war es ein schlechter Esser. Und häufig, nicht immer, aber häufig ist eben tatsächlich so dieser Punkt, ein Kind übergeht seine Sättigung, muss seine Sättigung übergehen in dem Moment, wo wir es anhalten, die Brotdose leer zu essen. Und ja, dann essen wir irgendwann dann mehr, als der Körper braucht. Und das, ja, Sättigungssignal ist nicht mehr so klar spürbar.
Absolut. Und das haben wir auch noch bei anderen Regeln, die im Kita-Umfeld durchaus ja gang und gäbe sind. Also zum Beispiel, die Kinder müssen das, was sie auf den Teller bekommen, wo alles drauf ist, also sprich Gemüse, Nudeln etc., das müssen sie komplett aufessen, damit sie dann von einer Sache noch haben dürfen, zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo quasi auch der Appetit und Bekömmlichkeiten nicht, wo das Kind diese Bekömmlichkeiten nicht achten kann, weil es vielleicht einfach mehr Hunger hat als das, was jetzt auf dem Teller ist. Und wenn jetzt da ein Gemüse drauf ist, das das Kind vielleicht verabscheut, dann muss es dieses Gemüse essen, damit es noch mehr Nudeln haben kann. Das ist auch wieder ein Druck, der dann dadurch entsteht. Und wenn ich zum Beispiel schon nur daran denke, meine Kinder waren auch mal in einer Kita, wo dann am Mittag oder am Nachmittag, wenn sie abgeholt wurden, man gesagt bekommen hat, wie viel hat das Kind wovon gegessen? Und alleine das ist ja schon wieder ein wahnsinniger Stress, weil die Erzieherinnen ja beim Mittagessen genau Buch führen müssen darüber, welches Kind isst jetzt wie viel wovon. Und natürlich schwingt dann auch mit, dass wenn jetzt die Erzieherin den Eltern sagen muss, es gab was auch immer, Nudeln und Brokkoli und Soße, wenn die Erzieherin dann sagen muss, ja, das Kind hat Nudeln und Soße gegessen, aber den Brokkoli nicht, dass dann vielleicht wieder Eltern sind, die dann sagen, ja, warum hat es kein Brokkoli gegessen? Sorgen Sie doch bitte dafür, dass es auch das Gemüse ist. In dem Moment sind die Erzieherinnen am Tisch schon wieder wahnsinnig unter Druck, denn sie müssen ja quasi die Wahrheit berichten. Und wenn sie berichten, dass das Kind den Brokkoli nicht gegessen hat, dann haben sie die Angst, dass sie einen auf den Deckel bekommen. Und das ist ja schon wieder ein Konstrukt aus Druck und Stress, das da entsteht. Und gerade da finde ich es ganz wichtig, dass wir als Eltern uns auch als ein Baustein in diesem Teufelskreis betrachten. Ja. Dass wir den Erzieherinnen ganz klar sagen, wenn mein Kind jetzt dieses Gemüse nicht essen will, dann ist es total okay. Und dann berichten sie mir einfach, dass es jetzt Nudeln mit Soße gegessen hat. Und wir können dazu beitragen, mit dem, wie wir agieren, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und ich finde, das sollten wir schon auch so wahrnehmen als unsere Macht quasi, die wir da auch haben, dass wir sowohl unseren Kindern, aber eben auch explizit den Erzieherinnen diesen Druck nehmen können.
Ja. Ja, weil ich glaube auch, je weniger Druck man sozusagen als Erzieherin dann verspürt beim Essen, umso mehr können dann auch Freude und Genuss irgendwie in den Mittelpunkt drücken, ne? Und darum geht's ja tatsächlich auch, ne? Dass man nicht da sitzt und denkt, okay, ich muss jetzt gucken, wer isst von was, wie viel, sondern dass sie den Fokus einfach lenken auf ein schönes gemeinsames Essen, in der es ja egal ist, wer wie viel von was isst. Und in der einfach Freude und Genuss so im Mittelpunkt stehen. Ne? Das ist ja auch genau das, was wir uns für die Familienmahlzeiten zu Hause wünschen. Und es wäre irgendwie schön, wenn sich das auch ja so in die Einrichtung tragen könnte, so diese Gelassenheit und Freude und Genuss beim Essen, weil darauf kommt es ja unterm Strich an. Ne?
Ja, und dazu habe ich tatsächlich auch ein sehr schönes persönliches Beispiel, weil ich mal bei einer Kita hospitiert habe einen Tag, die das genauso leben. Also das fand ich wahnsinnig schön zu sehen. Da ist es so, dass die Kinder ja alle gemeinsam starten. Das heißt, die kriegen quasi so kleine Portionen von allem schon auf den Teller gemacht. Es ist aber eben keine Bedingung, dass sie davon essen, alles aufessen müssen, dass sie sich nochmal schöpfen dürfen, sondern sie haben quasi eine Auswahl. Und wenn sie jetzt was, das ist ja auch immer nicht so viel, was da auf dem Teller ist, wenn sie das jetzt gar nicht wollen, dann können sie sich trotzdem von was anderem auch noch schöpfen. Und was ich da total eindrücklich fand, war, ich habe die Kita-Leiterin dann gefragt, ja, wie ist es denn mit den Eltern? Also wie gehen sie mit den Eltern um? Was sagen sie denen so in puncto Essen, wenn die Kinder abgeholt werden? Und sie hat was total Schönes aus meiner Sicht gesagt. Sie hat dann gesagt, wir sagen den Eltern, wir sagen euch, wenn die Kinder abgeholt werden, was das Kind erlebt hat, was es irgendwie für Erfahrungen gesammelt hat, was es für schöne Eindrücke hatte an dem Tag. Und wir sprechen nicht darüber, was das Kind gegessen hat und wie viel das Kind wovon gegessen hat. Und sie sagen den Eltern, wir sagen nur dann etwas zu euch, wenn wir wirklich den Eindruck haben, dass gerade irgendwie was schief läuft. Wenn uns irgendwas Beunruhigendes auffällt, dann sagen wir was. Ansonsten könnt ihr euch darauf verlassen, dass alles in Ordnung ist. Und das Spannende ist, dass sie mir gesagt hat, dass die Eltern das sofort abnicken und dann sagen, ach so, ja, okay, dann ist alles gut. Und ich habe dann das Gefühl, dass da wiederum so eine Last von den Eltern fällt. Im Sinne von, oh Gott, ich kann jetzt hier wirklich das abgeben. Die sagen mir schon, wenn irgendwie was schief läuft und ansonsten wird alles schon seine Richtigkeit haben. Das heißt, es sind wieder die Erzieherin entlastet, aber auch die Eltern entlastet und natürlich auch die Kinder entlastet. Und ich habe da einfach so ein schönes Mittagessen mit denen erlebt, mit Freude und mit Spaß. Und die Erzieherinnen konnten sich einfach auf die Kinder konzentrieren und konnten mit denen eine gute Beziehung haben und sich mit denen austauschen. Und sie mussten nicht Buch führen darüber, was da gerade am Esstisch passiert. Und ich fand, das war einfach so eine schöne, eindrückliche Erfahrung, dass ich mir das ja einfach von Herzen für alle Kinder und alle Erzieherinnen und alle Eltern wünschen würde.
Ja, das klingt ehrlicherweise fast so wie aus so einer idealen Welt irgendwie.
Ja.
aber ja, das zeigt irgendwie auch, dass das möglich ist, ne? Und dass man sich auch als Einrichtung, wenn man sich klar positioniert, glaube ich, zu diesem Thema, und da so seine eigenen Regeln irgendwie hat, ne? Dass Eltern das dann auch gut annehmen. Ja. Also ja. Ich weiß, bei uns war das leider überhaupt nicht so. Und ich habe regelmäßig Eltern irgendwie beobachtet, die so den Kita-Speiseplan abfotografiert haben. Und habe mich dann gefragt, was machen die jetzt damit? Also ich habe da schon auch hin und wieder mal einen Blick drauf geworfen. Und weil es mich einfach interessiert, was die essen, ne? Aber dass ich das jetzt abfotografiere, um genau zu wissen, was gibt es wann und wie viel, ja.
Naja, da sind
jeder
wir wieder,
mag da Gründe haben.
Ja, da sind wir ja, glaube ich, würde ich sagen, genau wieder bei diesem Leistungsdruck, den einfach ganz viele Eltern empfinden. Ne? Das ist so dieses, okay, ich habe jetzt hier mein Kind, ich bin dafür verantwortlich, dass das erfolgreich wird in dieser Welt und deswegen muss alles perfektioniert sein. Das ist ja oft dieser ja, Leistungs- und Perfektionsdruck, den wir da einfach haben. Und ja, wieder, ich glaube, dass wir Impulse setzen können, wenn wir uns trauen, diese Impulse zu setzen. Und deswegen, ja, wollen, glaube ich, wir beide auch alle Eltern bestärken, sich da zu trauen und diese Dinge auszusprechen und zu sagen und diese unangenehmen Kreisläufe dann wirklich durchbrechen zu können.
Ja.
Was wären dann so deine drei Wünsche, die du vielleicht so hättest für Kitas und Schulen?
Ja, vielleicht, bevor ich zu den Wünschen komme, vielleicht noch eine Sache vorab. Ich habe nämlich tatsächlich, also zu dem Thema oder zu dem Punkt einen Impuls setzen, ne, habe ich tatsächlich auch wirklich ein gutes Beispiel von einer Mutter, die wir im Coaching begleitet haben, die mir erzählt hat, dass das Mädchen, also ihre Tochter, ja, als sie abgeholt hat, im Auto geweint hat und dann hat sie gefragt, was denn los? Und dann hat sie gesagt, ja, ich durfte heute keinen Nachtisch essen, weil ich mein Gemüse nicht aufgegessen habe. Und das ist natürlich total, ja, herzzerreißend. Und die Mutter hat dann tatsächlich auch den Impuls gesetzt und gesagt am nächsten Tag, das ist nicht in Ordnung. So, ich habe irgendwie mein Kind weinend im Auto, weil sie als einzige von allen anderen Kindern keinen Nachtisch haben durfte. Das möchte ich nicht. Ne? Und auch da, also um das kurz zu machen, ist dann tatsächlich auch das Erzieherteam, die haben dann auch eingelenkt. Ne? Also da gab es ein gutes und klärendes Gespräch, so dass man dann festgehalten hat oder sich darauf geeinigt hat, dass man das eben nicht mehr macht. Ne? Also so viel zum Thema Impulse setzen. Ja, wir können nicht das ganze Gefüge der Kita sprengen. Ich finde, das ist auch total okay. Aber wenn wir das Gefühl haben oder das Kind berichtet, dass es sich mit irgendwas nicht wohlfühlt, dass es dem Kind damit nicht gut geht und wenn sogar Tränen fließen, dann dürfen und sollten wir natürlich diesen Impuls setzen. Ne?
Ja, so. Absolut. Ein total schönes Beispiel.
Ja. Jetzt aber zu den drei Wünschen in einer idealen Welt. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es keine Verbote mehr gibt für die Brotdose. Das muss nicht bedeuten, dass dann nur noch Süßes in der Brotdose liegt. Ne? Das ist ja häufig so diese Angst und Sorge, die dahinter steht, dass dann nur noch irgendwie Süßigkeiten eingepackt werden. Ich finde, die Brotdose sollte weiterhin vielfältig sein, aber Vielfalt bedeutet für mich eben auch, dass ich hin und wieder mal einen Keks in die Dose lege oder einen Zwieback mit Schokolade, ja. So oder so bedeutet das nicht, dass das dann in so eine einseitige Richtung abdriftet, ja. Also Vielfalt, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, ist wichtig. Und auch die Brotdose sollte vielfältig sein. Aber gerade deswegen, finde ich, sollten wir nicht ganz bewusst bestimmte Lebensmittel ausschließen, oder? Wie siehst du das?
Ja klar, weil wir natürlich dadurch immer wieder diese süßen Süßigkeiten auf dem Podest heben. Ne? Das ist jetzt hier wieder verboten und dann hat, wenn es ein Kind doch mal dabei hat, dann wird das irgendwie geächtet von den einen und die anderen beneiden das Kind. Das hat alles so eine Verkrampftheit, die man auflösen könnte in dem Moment, wo diese Süßigkeiten einfach diese ganze Bedeutung gar nicht haben. Und das ist ganz interessant, weil ich denke, dass wir uns wahrscheinlich einig sind, dass wir uns auch wünschen, dass es auch in den Kitas eben diese Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen nicht gibt. Und gerade durch diese Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen entsteht ja dieser Druck um die Brotdose, weil diese Süßigkeiten so mit Belohnung verknüpft sind, dass eben oft dann dieser natürliche Umgang damit überhaupt nicht mehr gegeben ist.
Ja. Absolut. Also das wäre, glaube ich, ein großer zweiter Wunsch von uns beiden, ne? Dass es einfach diese Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen nicht mehr gibt, ne, in den Einrichtungen.
Ja.
Ja. Ja, und ansonsten, ich finde, ein dritter Wunsch, also bei mir ganz persönlich, dass das Essensangebot ja vielfältig ist, ne? Und dass man den Kindern einfach erlaubt, dass sie bedürfnisorientiert essen dürfen. Also, dass es so wie in dem Beispiel, was du geschildert hast, okay ist, auch nur Nudeln mit Soße zu essen und den Brokkoli liegen zu lassen. Ja, dass die Kinder mit ihren Körpersignalen in Verbindung bleiben dürfen. Und wenn sie eine klare Ablehnung verspüren gegenüber bestimmten Dingen, dass sie die dann auch einfach mit so einer Selbstverständlichkeit liegen lassen dürfen. Und ich finde, da können wir auch immer wieder gut den Bezug zu uns selbst schaffen, weil wir möchten ja auch nicht Dinge essen, die vielleicht komisch riechen, von denen wir wissen, die bekommen uns nicht gut, die uns keinen Appetit machen. Das heißt, wir Erwachsene gestehen uns das ja auch zu. Und ich würde mir eben wünschen, dass das eben nicht nur am Familien-Esstisch genauso Einzug hält, sondern auch in den Einrichtungen, dass da irgendwie so eine Selbstverständlichkeit herrscht, dass wir nicht alle die gleichen Dinge mögen und dass das irgendwie total okay ist, auch Dinge liegen zu lassen, ohne dass wir dann bestraft werden und kein Nachtisch essen dürfen.
Und das Witzige ist ja auch, dass das Kind vielleicht einmal Nudeln mit Soße isst und dann am anderen Tag auf einmal ganz viel von dem Brokkoli zum Beispiel. Also wenn die Kinder diese natürliche Neugier ausleben dürfen und auch spüren dürfen, was der Körper gerade braucht, dann ist es ja auch noch nicht mal so, dass die Kinder dann das nie essen oder da gar kein Interesse dran haben, sondern vielleicht haben sie einmal kein Interesse dran, aber ein anderes Mal haben sie auf einmal großes Interesse dran. Und die einen Kinder essen vielleicht ganz viel Brokkoli und die anderen essen ganz wenig Brokkoli. Und dass das alles so sein darf, wie das Kind es einfach in dem Moment individuell für sich entscheidet.
Ja. Ja, schön. Das wäre so die ideale Welt, ne?
Ja.
Ja. Ja, dann sind wir für heute eigentlich auch schon fast wieder am Ende, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man vielleicht nochmal ganz kurz abschließend sagen kann, so dieses Eltern, traut euch Impulse zu setzen, wenn ihr euch fachlich vielleicht nicht ganz sicher seid. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ihr könnt ja einfach beschreiben, was euch auf dem Herzen liegt, was sich für euch nicht stimmig anfühlt. Und ich meine, letztendlich, klar, wir freuen uns natürlich auch, wenn jetzt auf unser Confidimus-Prinzip verwiesen wird oder wenn man den Erzieherinnen vielleicht ja mal was davon erzählt, einfach wenn man selber das Gefühl hat, man braucht dann noch so einen gewissen fachlichen Rückhalt irgendwie, dass man eben auch auf etwas verweisen kann und das nicht nur so die eigene Wahrnehmung ist, wo man dann vielleicht sich so ein bisschen unsicher fühlt, das dann auch wirklich zum Ausdruck zu bringen, weil man das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht fundiert genug.
Absolut. Also ich finde auch, man kann so ein Buch irgendwie mal weiterempfehlen, ne? Man kann auch fragen, ob es Interesse gibt, dass wir mal in eine Einrichtung kommen und einen Vortrag halten, einfach weil wir das natürlich auch unglaublich gerne machen, ne? Und ja, so wie du sagst, wenn man einfach auch was auf etwas verweisen kann, ja, was ja da ist, also diese Inhalte sind ja da und alles, was wir wissen und alle Erfahrungen, die wir jetzt gesammelt haben zu diesem Thema, stehen ja auch sehr kompakt in unserem Buch. Und klar, also warum sollte man sowas nicht auch mal weiterempfehlen? Gut, magst du vielleicht noch was sagen zur nächsten Podcast-Folge? Denn du hast ein Interview geführt mit jemandem, der uns ja schon lange begleitet und uns auch fachlich immer wieder neuen Input liefert, ne?
Genau, das ist der Ernährungswissenschaftler Uwe Knop. Und das passt auch sehr gut zu dem, was wir eigentlich heute besprochen haben, weil er auch nochmal ganz explizit darauf anspricht, dass auch die Ernährungswissenschaft immer mehr zu einem individualisierten Ansatz findet. Das heißt, dieses One-Size-Fits-It-All-Prinzip, das ja jetzt jahrzehntelang gelebt wurde, im Sinne von jeder 5 Portionen Obst und Gemüse etc. etc., das wird auch in der Ernährungswissenschaft gerade gekippt. Das finde ich hochspannend, hochinteressant. Ich fand das ganz wertvoll, was er da gesagt hat. Und das macht auch Mut und Hoffnung, dass ja auch die Ernährungswissenschaft, die letzten Jahrzehnte teilweise doch sehr dogmatisch war, jetzt offenbar einen Paradigmenwechsel vornimmt. Also von daher, ja, kann ich das Interview jetzt schon sehr empfehlen, weil er da einfach sehr spannende Impulse gibt, wie ich finde.
Super. Spannend, ich habe es noch gar nicht gehört. Also auch für mich spannend, was der Uwe Knob da zu berichten hat. Und ja, so oder so ist es auf jeden Fall eine Entwicklung, die wirklich Hoffnung macht, ne? Wenn sich da auch in der Ernährungswissenschaft Dinge verändern. Insofern sind wir gespannt auf das Interview und bis dahin bleibt uns nicht viel mehr, als zu sagen, wie immer, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.